Herzlich willkommen zum Effective Finance Podcast. Mein Name ist Christoph von Blomberg und mein heutiger Gast ist Markus Wassenberg, CFO der Heidelberger Druckmaschinen. Guten Morgen, Herr Wassenberg.
Morgen, Herr von Blomberg.
Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit an diesem Morgen. Ich freue mich auf den Termin, weil ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, Sie haben schon mehrere CFO-Positionen bekleidet. Von daher ist es einfach mal spannend zu sehen, wie Sie so aus der Gesamtheit auf die Fragen schauen. Und zum anderen ist es natürlich auch spannend, bei einem weltweiten Benchmark, was Maschinenbau ist, zu sein, die auch eine große Transformationsreise hinter sich haben oder vielleicht auch noch vor sich, aber ja doch mit einem, glaube ich, ganz großen Erfolg, wenn man zumindest so in die Presse schaut und auf den Aktienkursen, auf die anderen Produkte, die es über Druckmaschinen hinaus mittlerweile gibt. Und da ist natürlich auch mal spannend zu hören, was ist da so aus Ihrer Sicht die Aufgabe, die Herausforderung für einen Finanzbereich in so einer Phase.
Wunderbar.
Vielleicht zum Einstieg, ich glaube, dass viele Heidelberger Druckmaschinen kennen, aber oft ist ja so ein Wissen dann ein bisschen oberflächlich. Man hat so zwei, drei Gedanken. Vielleicht könnten Sie einfach nur ein bisschen Hintergrund geben. Was macht das Unternehmen für Sie aus? Vielleicht ein paar Eckdaten, dass man einfach eine Vorstellung hat von Ihrem Verantwortungsbereich.
Das mache ich sehr gerne. Als ich studiert habe, kannte ich schon Heidelberger Druck. Ich glaube mittlerweile, wir sind so eine Art Scheinriese. Fast jeder kennt uns, aber ganz wenige wissen, was wir genau machen. Uns gibt es tatsächlich seit 170 Jahren. Wir haben oder wir sind der Weltmarktführer in unserer Branche, Bogen-Offset-Druck mit 40% Weltmarktanteil. Nummer 2 und 3 im Markt sind so halb so groß wie wir. Wir haben so um die 10.000 Mitarbeiter und wir ändern so ein Stück weit unser Denken, was den Maschinenbau angeht, in unserer Branche. Wir glauben natürlich, dass wir weiter auch innovative Maschinen bauen müssen, glauben aber vor allen Dingen, dass die Kunst bei uns in der Industrie mehr sein wird, den Drucksaal unserer Kunden zu vernetzen, also in die Digitalisierung der Geschäftsmodelle nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Kunden zu kommen. Unser Denkansatz in diesem Spiel. Vielleicht noch wichtig, dass wir einen Marktanteil etwa von 50% im chinesischen Markt haben, mit eigenen Gesellschaften, also nicht Joint Venture. Wir haben zwar auch ein Fertigungs-Joint Venture jetzt gerade gegründet, aber eigentlich alles, was da in Umsatz gelegt wird, kommt von uns. Etwa so 18% unseres Umsatzes wird in China gemacht. Über den Druck hinaus gehen wir aber auch in andere Industrien. Und das kommt aus dem Druck heraus, aus unserer Kernkompetenz. So kommen wir in die Elektromobilität. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Die Druckmaschine hat zwei natürliche Feinde, die Luftfeuchtigkeit und Stromschwankungen. Wenn Sie in 170 Ländern sind, dann müssen Sie sozusagen mit instabilen Netzen umgehen können und deshalb müssen Sie speichern. Speichern und laden ist mehr oder weniger dasselbe und da kommt die Kompetenz her, im Wallbox-Geschäft aktiv zu sein und da haben wir hier in Deutschland so einen Marktanteil von 20%, im letzten Jahr 20 Millionen Umsatz gemacht, den werden wir dieses Jahr mindestens mal verdoppeln. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir große Probleme gehabt mit Corona, haben etwa 400 Millionen an Umsatz verloren, mitten in der Transformation, haben Umsatz von 1,9 Milliarden gemacht und gucken jetzt in diesem Jahr, was bei uns am 31.03. endet, auf so einen Umsatz von 2 Milliarden mit einer EBITDA-Marge von 7 bis 7,5 und wollen dann im nächsten Jahr auf 2,3 kommen mit einer EBITDA-Marge von 10.
Vielen Dank. Auch nochmal für den Hintergrund zu den Wallboxen, weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, was denn das für ein spannender Diversifikationsversuch, aber eigentlich ist die Verbindung sogar relativ klar. Mhm. Vielleicht jetzt nochmal kurz weg von Heidelberg zu Ihnen. Man unterstellt dem Finanz sehr häufig, dass er immer die sachlich richtige Entscheidung wie auch immer trifft, aber mich hat zumindest gelehrt, dass irgendwie die Prägung von denen, die welchen Weg die gegangen sind, da doch einen gewissen Einfluss drauf hat und deswegen da auch die Frage, um vielleicht noch so den Kontext für den für den Inhalt zu setzen, was würden Sie sagen, was hat Sie geprägt auf Ihrem Weg zu der Position, wo Sie heute sind?
Ich habe sozusagen im Studium schon sehr viel Praktika gemacht, weil ich immer Angst hatte vor so einer Entscheidungsfindung, du magst einen bestimmten Professor und willst dann nachher so den Schwerpunkt, wo der Professor besonders nett oder besonders attraktiv seine Vorlesung gestaltet. Und bin dann relativ schnell dazu gekommen zu sagen, Mensch, Wirtschaftsprüfung ist spannend. Und habe dann mehr oder weniger schnell diesen Weg eingeschlagen. Ich war erst bei der Treuhand und habe da sozusagen im Osten was mit den Buna-Werken zu tun gehabt. Und bin dann tatsächlich erst in so eine Boutique gegangen, dann zur BDO. Und habe da verschiedene Branchen kennengelernt. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Dieses Thema, das Wissen in verschiedenen Branchen anzuwenden und Branchen gucken immer auch anders auf den Finanzbereich, das hat mich, glaube ich, wahnsinnig geprägt in meinem Berufsleben. Und Ich war im Maschinenbau oder ich bin jetzt wieder im Maschinenbau. Ich war aber auch mal in der Fliegerei. Ich war mal im Sport. Ich war mal in Deutschlands größter PR-Agentur. Und all diese Branchen gucken anders auf ihren Finanzbereich, beziehungsweise du musst anders arbeiten. Und das zu verstehen, glaube ich, hat mich ein Stück weit ausgemacht und geprägt, weil es den Blick wieder schärft. Also du kommst in eine neue Industrie rein, du kommst in ein neues Unternehmen rein und du fragst dich, was ist hier eigentlich wichtig, wie ticken die, was musst du tun, damit das hier erfolgreich wird?
Weil es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern eben die Frage der...
Ja, es ist, glaube ich, ein großer Unterschied, ob du beispielsweise in der Dienstleistung Finanzen machst oder eben beispielsweise im Maschinenbau. Du wirst im Maschinenbau ganz wenig Entscheidungen treffen, die sich sofort auswirken, weil du einfach eine Lead-Time hast, ne? Also du brauchst, weiß ich nicht, bei uns jetzt so 6 bis 9 Monate, bis so eine Maschine fertig ist. Und das prägt ein Unternehmen. Wohingegen beispielsweise in der PR-Agentur, damals war zum Beispiel ein wichtiges Thema, die Deutsche Bank wollte mal mit der Dresdner fusionieren. Da musstest du innerhalb von einem Tag 80 Computer organisieren. Du musstest sozusagen überlegen, wie wird jetzt die Beratung, aber auf der anderen Seite, wie kontrolle ich Beratung? Mit anderen Worten, da geht dann auch Schnelligkeit, Geschwindigkeit ein bisschen vor Genauigkeit. Auf der anderen Seite sind die Risiken auch nicht so groß. Du kannst ja relativ schnell wieder eingreifen. Und das macht einen Unterschied. Das macht auch für den Finanzbereich einen großen Unterschied.
Ich habe es ja vorher schon gesagt, oder Sie haben es gerade auch nochmal gesagt, die vielen verschiedenen Positionen. Jetzt interessiert mich, was macht aus Ihrer Sicht einen guten CFO aus und vielleicht auch ein bisschen vertieft, nicht nur zu sagen, kommt drauf an, natürlich, was die jeweilige Branche will. Vielleicht gibt es was Übergreifendes oder einfach, was Ihnen da so als erstes in den Sinn kommt, wo Sie sagen, das sind für mich die essentiellen Themen.
Ich glaube, natürlich gibt es keine Pauschalregel. Aber wenn ich drauf gucke, was wichtig ist im Werkzeugkasten eines CFOs, dann ist natürlich zum einen eine Voraussetzung, dass man sein Handwerk kann. Also man sollte sozusagen die Grundzüge des Controllings gut verstanden haben, die Grundzüge der Finanzierung gut verstanden haben. Man sollte natürlich auch Treasury können. Man sollte vielleicht auch die Randbereiche, Legal insbesondere, gut verstehen. So. Das ist aber sozusagen nur der Boden für alles andere. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist Kommunikation. Ich halte das mittlerweile für die Kernkompetenz, nicht nur eines Finanzvorstandes oder CFOs, sondern eigentlich für jeden, der führt. Und das andere ist, glaube ich, das Verständnis, dass das eigene Tun nicht der Maßstab aller Dinge ist. Ich glaube, dass wir alle sozusagen oft geneigt sind zu glauben, weil wir aus einer bestimmten Richtung auf Themen gucken, dass das den Dingen das Gepräge gibt. Das stimmt aber eben nicht. Sondern im Wesentlichen geht es darum zu verstehen, hey, ich habe eine Sicht, die ist wichtig, aber andere haben auch eine Sicht und die ist mindestens genauso legitim. Und da geht es darum, Kompromisse zu finden. Ich sage das mal andersrum. Als ich angefangen habe zu arbeiten, hat mein erster Chef in der Wirtschaftsprüfung irgendwann mal gesagt, wissen Sie, Herr Wassenberg, ein schlechter Steuerrechtler glaubt, dass ein Problem gut gelöst ist, wenn er steuerlich die beste Lösung gefunden hat. Das ist aber nicht so. Das ist nur steuerlich so. Und das ist genau der Punkt. Es geht darum, dass wir Kompromiss finden zwischen allen Anforderungen, die es in einem Unternehmen gibt. Dass wir natürlich Punkte haben, wo wir keine Kompromissbereitschaft haben dürfen. Aber darüber hinaus gibt es eben Punkte, wo man einen Ausgleich der Interessen hinkriegen muss. Und da hilft dann wieder Kommunikation.
Könnten Sie vielleicht zu dem Wort Kommunikation noch einen Satz mehr sagen? Weil Kommunikation ist ja auch so ein Scheinriese, kennt auch jeder vom Begriff her. Ja. Aber die Frage ist einfach vor allem, was Sie darunter verstehen, weil es ja nun mal ein sehr breiter Begriff ist, der in viele Richtungen geht.
Ja. Also es gab ja mal so eine Zeit, wo man auf den Finanzbereich geguckt hat und denjenigen, der den verantwortet hat, den CFO, und gesagt hat, ja, wissen Sie, unser CFO, der ist halt ein bisschen introvertiert, der ist schüchtern, der versteht sein Handwerk, aber darüber hinaus ist er froh, wenn er in Ruhe gelassen wird. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man so auf den Beruf gucken konnte. Natürlich ist immer noch ein Unterschied, ob du börsennotiert bist oder vielleicht nicht, aber gerade mit einer Börsennotierung geht es ja sehr stark darum, Stakeholder-Management zu betreiben. Du hast deine Shareholder, du hast die Banken, du hast aber auch eine interessierte Öffentlichkeit, die vielleicht noch nicht eben engagiert ist im Unternehmen und denen du genau erklären musst, was machen wir da. Wenn du so weit bist, dann musst du natürlich sowieso das, was du intern gemacht hast, mit dem, was du außen machst, übereinander kriegen. Heißt mit anderen Worten, interne Kommunikation wird dann externe Kommunikation, weil die Dinge ja zusammenhängen und weil du sozusagen auch keine zwei Wahrheiten verbreiten darfst. Und da wird es dann noch mal schwieriger, weil interne Kommunikation ja auch bedeutet, jeden, der am Band arbeitet, mitzunehmen. Der muss auch verstehen, wo wir hinwollen. Und das heißt aus meiner Sicht, dass man die Sprache auch anpasst an die jeweilige Begebenheit, an die jeweilige Situation, ohne Inhalt preiszugeben. Mit anderen Worten, du darfst nicht oberflächlich werden. Auf der anderen Seite darfst du nicht zu fachlich werden. Du darfst dich auch nicht verstecken hinter deinem Fachwissen, sondern du musst versuchen, dieses Fachwissen zu übersetzen. Ich sage meinen Mitarbeitern immer, das ist der Oma-Test. Der Oma-Test bedeutet, alles das, was du am Sonntagnachmittag der Oma nicht beim Kaffeetrinken erklärt kriegst, hast du im Zweifel selber nicht verstanden. Und das ist für mich Kommunikation. Die Dinge so auf den Punkt bringen, dass Oma die beim Kaffeetrinken versteht, ohne dass sie vielleicht ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht hat, sagt, nee, verstehe ich, was er da macht, finde ich gut.
Ja, danke. Finde ich spannend, weil wenn man auf die Ausbildung schaut, egal ob jetzt Studium oder dann Kompetenzmanagement im Unternehmen, man immer noch sehr stark auf der technischen, fachlichen Ebene ist und jetzt, sage ich mal, speziell auch Kommunikation für Finanzer oder perspektivisches Denken nicht unbedingt das ist, wo man jetzt auch so den Controller, egal ob jetzt im ersten oder im fünften Jahr, standardmäßig reinschickt. Hat sich die Sicht, die Sie jetzt da gerade geschildert haben, über die Zeit geändert oder geformt? Wahrscheinlich, wenn Sie sagen, eigentlich hat jede Perspektive wieder eins eine neue Sicht dazugefügt, dann war die wahrscheinlich nicht von Anfang da, sondern ist über die Zeit gewachsen, vermute ich mal. Oder würden Sie sagen, es war anders?
Nein, es hat sich, glaube ich, auch geändert. Es hat sich vieles geändert. Ich weiß noch, als ich aus der Wirtschaftsprüfung kam und meinen ersten Job antrat, in der freien Wildbahn, wie ich das immer nenne, da bin ich aufgeschlagen mit zwei großen Koffern. In einem Koffer waren sämtliche Wirtschaftsgesetze und Steuergesetze und in dem anderen Koffer waren sämtliche Richtlinien. Und ein Kollege hat mir damals gesagt, das brauchst du nicht, du hast ein Telefon. Da habe ich lange überlegt, was er damit meinte, bis ich verstanden habe, stimmt, ich bin gar nicht mehr mein eigener Experte, sondern ich habe Experten. Und es geht darum, dass ich die zwar verstehen kann, aber am langen Ende auch da wieder muss ich Kompromisse herstellen, nicht? Muss Steuerrecht mit Treasury und so weiter verheiraten. Das ist so ein Stück weit, glaube ich, das, was man lernt im Berufsweg, dass man sozusagen immer weniger sein eigener Experte wird, je höher man auf die Karriereleiter weiterkommt, sondern dass man eben führen muss. Und führen heißt eben auch wieder kommunizieren. Das heißt, je länger Sie Vorstand sind, umso weniger prägt die Fachlichkeit noch Ihre Arbeit, sondern die Kommunikation. Das Schärfen des Kontextes, in dem man agiert, um dann sozusagen Haltung zu generieren. Haltung innerhalb der Abteilung, Haltung der gemeinsam geführten Abteilung und dann die Haltung des Finanzbereiches gegenüber den verschiedenen Haltungen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens. Und das hat sich, glaube ich, für mich ganz stark verändert. Ich habe da früher sicherlich anders drauf geguckt, als ich jünger war.
Ein Thema, wo, glaube ich, Vorstand oder Nicht-Vorstand relativ gleich vor sind, ist die Frage, wie setze ich meine Zeit effektiv ein? Und für Sie wird wahrscheinlich auch das Thema Meetings, vor allem wenn Sie eh schon über Kommunikation gesprochen haben, ist ja auch persönliches Treffen ein großer Kommunikationskanal neben den anderen, die es sicherlich auch noch gibt und über die man nachdenken muss. Haben Sie sich in der Zeit irgendwelche Regeln oder Vorgehensweisen angewöhnt, wie Sie Meetings so machen, dass Sie idealerweise effizient sind, aber auch effektiv im Sinne der Kommunikation oder effektiv im Sinne der fachlichen Frage?
Ja und nein. Also ja im Sinne von, natürlich habe ich mir über die Jahre ein Handwerkszeug angewöhnt, beispielsweise ganz einfach, sei pünktlich. Ja, strukturier das Meeting, sei pünktlich auch im Beenden des Meetings, sei auch radikal. Es gibt ja auch Meetings, die beispielsweise ihren Zweck nicht erfüllen, weil Themen offen geblieben sind, die man in der Kürze der Zeit oder aus anderen Gründen nicht so hat vorbereiten können. Dann im Zweifel auch mal abbrechen und sagen nein. Aber ich glaube, wie viele andere lerne ich gerade neu, wie man Meetings gestaltet in der hybriden Meetingführung. Und das digitale Meeting ist das eine. Das ist sicherlich schon eine Challenge gewesen, das sozusagen am Anfang gut zu machen. Gerade wenn man in der Corona-Zeit ja vielleicht 8 oder 9 am Tag hatte, jeweils über eine Stunde. Wie behältst du die Aufmerksamkeit? Zum einen deine eigene. Wie kriegst du es aber auch hin, dass alle anderen noch aufmerksam sind? Das ist das eine Thema. Noch schwieriger finde ich aber das hybride Meeting, wo, sagen wir mal, ein Teil der Gruppe sozusagen im Raum ist, der andere Teil wählt sich ein. Und das zu gestalten, finde ich noch viel schwieriger. Da muss man sich, glaube ich, noch mehr darauf einlassen, dass sich gerade die, die nicht im Raum sind, nicht abgehängt fühlen, sondern dass man die weiterhin einbezieht, mit denen spricht. Denn die kriegen die Schwingungen im Raum natürlich anders mit, als man die selber wahrnimmt.
Ja, die Hybridität ist eine Herausforderung. Kommen wir zur eigentlichen Kernfrage, auch zum Namensgeber des Podcasts. Noch gar nicht jetzt speziell irgendwie aufs aktuelle Unternehmen bezogen, sondern erstmal allgemein. Was definiert für Sie einen wirkungsvollen oder einen effektiven Finanzbereich?
Eine gute Frage, auf die es wahrscheinlich keine pauschale Antwort gibt, wenn man nicht wenn man nicht zu generisch wird. Ich glaube, das Allerwichtigste ist das, was ich eingangs gesagt habe. Ein Finanzbereich darf nicht glauben, er ist das Maß aller Dinge. Das andere ist aber, dass ein Finanzbereich autonom sein muss. Er muss ein echter Partner sein zum Business. Es muss ein Gesprächspartner sein, der eine andere, eine legitime Sichtweise hat, die er einbringen kann. Und in der Organisation sollte er dem Business folgen. Es sollte keine Insel sein, sondern die Kernfrage heißt, kommt wahrscheinlich jetzt wieder aus der Tatsache, dass ich verschiedene Industrien gesehen habe. Die Kernfrage heißt ja immer, was braucht das jeweilige Unternehmen? Wie guckt ein Unternehmen auf Probleme und wie organisiere ich jetzt das Finanzwesen so, insbesondere im Controlling? Accounting ist noch ein bisschen anders vielleicht, dass man da sozusagen die Organisation spiegelt und da Ansprechpartner formt, die aus der Tiefe ihres Wissens auf Probleme gucken und sagen können, hier, liebes Business, so sehen die Themen aus unserer Warte aus, lass uns das besprechen. So, und das ist sozusagen, glaube ich, heute eine größere Herausforderung, als es früher war. Wie komme ich drauf? Weil wir gerade beispielsweise jetzt im Accounting einen Schritt gegangen sind bei Heidelberg, den ich in meiner Karriere vorher so nicht gemacht hätte. Wir sind hingegangen und haben Kernbereiche des transaktionalen Geschäfts outgesourced, weil ich der Meinung war, dass wir prozessuale Veränderungen, Verschlankungen der Prozesse, Effizienz der Prozesse nur dann hinkriegen, wenn wir sozusagen mit einem Provider arbeiten, der uns da hilft, der große Erfahrung im Bereich der Digitalisierung hat, mit allen Themen, die das natürlich am Anfang mit sich bringt, Reibungsverluste, Effizienzverluste, Mahnungen steigen an und so weiter und so fort. Ich glaube, in the long run hilft das sehr gut. Im Controlling kannst du das natürlich so nicht machen. Du musst aber auch immer stärker der Digitalität Rechnung tragen, insbesondere wenn man wie wir jetzt in digitale Geschäftsmodelle geht. Das hat zur Folge, dass man auch im Controlling immer digitaler wird. Und die Frage heißt natürlich in der Perspektive, wie kann ich dann noch gute Leute ausbilden? Im Grunde genommen willst du ja auch zwischen den Bereichen springen. Du möchtest ja eigentlich gerade im Controlling auch Leute haben, die Accounting können. Du möchtest im Accounting Leute haben, die mal Controlling gemacht haben. Du möchtest eigentlich sogar Leute haben, die mal das Business begleitet haben, 1-2 Jahre, weil auch das gut tut, die vielleicht eine Auslandserfahrung haben und so weiter. Das verstehen wir alle. Aber ein Teil des Berufs ist ja immer auch Handwerk. Und wenn das Handwerk irgendwann nur noch aus der Maschine kommt, dann musst du aufpassen, dass du überhaupt noch verstehst, worum es wirklich geht. Mit anderen Worten, wie viele unserer Kollegen kennen noch Haupt- und Nebenbuch? Wie viele unserer Kollegen können selber noch buchen, wirklich auf T-Konten buchen? Ich sage jetzt nicht, dass der Weg zurück der Seligmachende ist, aber das alles mal gemacht zu haben, hilft. Auch eine Rückstellung selber mal kalkuliert zu haben, hilft. Und das nicht alles nur aus dem System, aus der Digitalität abzuleiten. Und wie wir das auf Dauer in der Perspektive für die nächste Generation noch hinkriegen, wird nochmal eine große Aufgabenstellung sein. Für uns, um das nochmal sozusagen abzubinden, ist der Weg halt insbesondere jetzt mit den neuen Businesses, die wir generieren, eine große Umstellung im Rechnungswesen, die noch nicht abgeschlossen ist, sondern die gerade sich erst initiiert, immer vor dem Hintergrund, wir müssen dem Business folgen. Wir müssen sozusagen das Business begleiten und im Dialog gemeinsam aus dem Kontext heraus führen.
Jetzt die Punkte, die Sie genannt haben, die lassen sich ja auch in einem ruhigeren Fahrwasser machen, nämlich man sourced aus, man digitalisiert das Controlling weiter. Jetzt hat ja Heidelberg durchaus eine Historie, wo das ein größeres Ab und dann Gott sei Dank auch wieder auf war. Klassisch natürlich auch durch die Digitalisierung getrieben, jetzt nicht das Finanzbereich, sondern generell die Digitalisierung. Was ist da Ihre Sicht, was ist in so einer Phase die Rolle oder die Aufgabe eines wirkungsvollen Finanzbereichs?
Das haben Sie eigentlich nett umschrieben. Heidelberg hat 10 Jahre lang restrukturiert, ohne signifikanten Erfolg und hat dann in den letzten 2 Jahren, glaube ich, mit 7 Meilenstiefeln trotz Corona die Restrukturierung sehr weit nach vorne gebracht. Wir hatten sicherlich auch nicht mehr viele Kugeln im Revolver, um es zu schaffen, aber wir haben es halt gemeinsam hingekriegt. Und in so einer Situation ist gerade aus dem Finanzbereich sind 2 Dinge wichtig. Die sind immer wichtig, aber die sind in dieser Situation besonders wichtig. Ich mache das mal mit einer Analogie. Zum einen muss hinten die Null stehen. Das heißt, du darfst auf keinen Fall eine Situation kriegen, wo du überrascht wirst. Die Bilanzierung muss sauber sein. Du darfst da keine Risiken importieren, die dir nachher um die Ohren fliegen. Die Liquiditätssteuerung ist immens wichtig, gerade in der Krise. Ja, es war für uns, wenn 400 Millionen Umsatz einbrechen, gerade wenn du restrukturierst, ist das natürlich ein GAU. Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. Das heißt, da musst du die Liquiditätssteuerung total im Griff haben, sonst passiert was, was du wirklich gar nicht willst und auch nicht gebrauchen kannst. Und zum anderen haben wir ja bei Heidelberg nicht nur einen signifikanten Personalabbau initiiert. Wir hatten ja mal über 12.000 Mitarbeiter, als ich gekommen bin. Wir sind jetzt etwa bei 10.000. Sondern wir haben uns auch von Verlustbringern verabschiedet. Und da muss dein Controlling sozusagen sauber sein. Du musst identifizieren, welche Produkte machen welchen Deckungsbeitrag, welche Produkte mache ich weiter, welche Produkte mache ich nicht weiter. Und diese Entscheidung, da hast du keine drei Chancen mehr in der Restrukturierung. Die müssen alle sitzen. Und wie gesagt, wir hatten nicht viel Bewegungsspielraum. Wir waren sozusagen in der Situation, wo jede einzelne Entscheidung passen musste und zum Glück dann auch gepasst hat.
Sie haben ja vorher über sozusagen die Digitalisierung des Controllings gesprochen, im Sinne von, dass da immer mehr aus der Maschine kommt. Jetzt geht es ja auch darum, wie controlle ich eben digitale Geschäftsmodelle oder Modelle, die weiter draußen sind. Haben Sie da für sich irgendeinen Weg, wie Sie die Organisation da aufbauen, die Kompetenz aufbauen? Weil das ist ja durchaus was, wo es nicht um Effizienz geht, sondern überhaupt mal um, was Sie auch gerade gesagt haben, ein wirkungsvolles Controlling, da einen Mehrwert zu stiften. Weil ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich viele stellen. Jetzt digitales Geschäftsmodell ist klar, aber was machen ich da als Finanzbereich und wie mache ich es?
Das ist wirklich eine spannende Frage und ich fächer das mal auf, weil wir sozusagen ja mehrere Bereiche haben. Wir haben einmal eben das Thema des digital vernetzten Drucksaales, den wir unseren Kunden sozusagen helfen wollen zu implementieren, insbesondere durch das Subscription-Thema, also wenn Sie so wollen, so eine Art Pay-per-Use. Da ist es sozusagen entscheidend wichtig, dass Ihr Controlling sozusagen mitwächst. Der zweite Punkt, den ich rausgreifen möchte, ist unsere Plattform, eine offene Plattform, die wir für unsere Industrie gerade implementieren. Und auch da ist das Controlling ganz wichtig. Und auch da merkt man, wie schwer es für uns als Traditionsunternehmen ist, solche Themen wirkungsvoll zu besetzen. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Umstellung in unserer Branche, nicht nur eine Maschine zu verkaufen und dann nachher am Service zu partizipieren, sondern zu sagen, nee, wir wollen euch eine Lösung anbieten, wo ihr eine Maschine über so eine Art Mietkauf erwerbt. Also sprich, eine Anzahlung gibt es und dann sozusagen monatliche Raten für sozusagen die Benutzung an sich. Dann zu sagen, für das mehr an Benutzung, für das wir euch Consulting-Hilfe geben, für das wir euch die Betriebsmittel geben, denen wir euch dann auch den Service natürlich in Summe geben, die ist für euch vorteilhaft, weil ihr sozusagen die tatsächliche Kapazität, die ihr habt, an die technische Kapazität annähern könnt. Darum geht's hier. Die spielt eine große Rolle und dazu muss ich zum einen die Maschinen auslesen können. Das können wir zum Glück und das hat dann auch die Partnerschaft, die wir mit der Munich Re in diesem Zusammenhang initiiert haben, sehr gefördert. Zum anderen muss ich sicherstellen, dass diese Vertragsmodelle, die ich da anbiete, dass die kontrollbar sind, dass ich genau weiß, welche Ersatzteile habe ich über den Lebenszyklus der Maschine, in welcher Häufigkeit sozusagen im Service? Wie schnell schaffe ich das, den Service vor Ort zu haben? Wie schaffe ich das, eine Downtime der Maschine zu verhindern? Welche Betriebsmittelkombination ist die effizienteste für den jeweiligen Betrieb? Und wie kriege ich das am langen Ende dann auch noch natürlich dargestellt und verargumentiert im Consulting? Das setzt voraus, dass Ihr Controlling total akkurat ist, dass Sie komplett verstehen, worüber Sie reden. Und ehrlich gesagt, das bedeutet auch, dass Sie nicht 10 verschiedene Vertragsmodelle anbieten können, sondern da kommt viel aus der Standardisierung, aus dem sehr konkreten, aus der sauberen Buchhaltung, aus der eindeutigen Zuordnung und dann aus der klugen Interpretation.
Okay, und das heißt dann auch, dass Ihr Controlling schon beim Produktentwicklungsprozess oder auch sehr nah dann vermutlich an der Gestaltung dran ist, um da von Anfang an dabei zu sein, weil das nachträglich einzuziehen, die Themen, ist ja eher eine undankbare Aufgabe.
Ja. Schwieriger ist das für uns beispielsweise im Bereich der Plattformökonomie. Jetzt muss man fairerweise sagen, und auch das ist, glaube ich, ein Thema, was viele Traditionsunternehmen gerade haben. Wir haben eine 100% Tochter, die dieses Thema bearbeitet. Die sind aber kulturell ganz anders als wir. Und das ist auch gut so. Das wollen wir auch. Und das bedeutet für uns eben auch, dass wir die sehr weit alleine lassen. Ich glaube, das muss man auch und das ist wichtig. Und das bringt mich sozusagen auch noch nachher mal zu noch einem anderen Gedanken. Aber in diesem Fall ist es so, dass natürlich auch viele im Unternehmen Heidelberg noch gar nicht den Mindset haben, die Skills will ich vielleicht noch gar nicht sagen, sondern den Mindset haben, sich mit so einer Plattformökonomie zu beschäftigen. Und deshalb brauchen wir zum Beispiel hier einen externen CFO, der die Plattformökonomie selber gemacht hat, der selber Startup-Erfahrung hat, von dem wir dann auch lernen können, wie macht man diese Dinge eigentlich anders, wie denkt man anders. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft uns da gegenseitig befruchten können. Ich glaube, dass wir auf der anderen Seite, und das merke ich gerade an den Gesprächen, die wir, an den Interviews, die wir gerade haben, dass wir auf der anderen Seite auch für solche Leute interessant sind, weil dieses Wechselspiel für die faszinierend ist. Ja, die haben natürlich in so einer Startup-Kultur auch die Freiheit, die sie in diesem Unternehmen jetzt haben werden. Die haben aber nicht diese Auseinandersetzung mit einem Traditionsunternehmen da hinten dran und die haben nicht den Vorteil, dass sie eine Kultur verändern können, weil das muss man tun, um all das unter einen Hut zu bringen. Das heißt, wir beschäftigen uns momentan im gesamten Unternehmen auch sehr stark mit der Frage, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein? Und wie kriegen wir diese verschiedenen Geschichten, traditioneller Maschinenbau, Plattformen, Elektromobilität, wie kriegen wir das unter einen Hut und was bedeutet das eigentlich fürs gesamte Unternehmen, aber natürlich auch für den Finanzbereich?
Sie haben vorher ein bisschen weiter vorne schon mal dargestellt, welchen Vorteil es für Sie hat, wenn jemand durch die verschiedenen Disziplinen gelaufen ist, um einen Einblick zu haben. Ja. Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere Hebel auf dem Weg dahin, einen effektiven Finanzbereich überhaupt aufzubauen? Es ist nicht so, dass man den vorfindet, dann läuft der schon automatisch. Oder worauf schauen Sie da, wenn Sie sagen, ich habe jetzt hier meinen Status quo und ich habe mein Zielbild, wie komme ich jetzt dahin?
Ich schaue sehr stark eigentlich auf Menschen. Also ja, wie gesagt, wir haben ja die technischen Aspekte schon ein Stück weit beleuchtet und gesagt, was ist eigentlich wichtig in der heutigen Zeit. Wichtig ist vielleicht auch weniger Silo und viel mehr Breite. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ein Stück weit geht's auch um die richtige Mischung, glaube ich. Man muss gerade in so einem Traditionsunternehmen aufpassen, dass die gesamte Führungsriege nicht 50 plus ist, sondern dass man sozusagen eine gewisse Durchlässigkeit organisiert, die aber dann sozusagen auch eben nicht bedeutet, man hat in irgendeiner Form eine Lost Generation. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Diversity sozusagen im Finanzbereich zu integrieren, aber Diversity nicht verstanden einfach als wir bringen jetzt mehr Ausländer rein oder wir bringen mehr Frauen rein, sondern Diversity wirklich in allen Aspekten. Und das bedeutet eben, du brauchst die gestandenen Erfahrenen, die auch mal eine Krise erlebt und durchgestanden haben. Du brauchst aber auch die Jungen, insbesondere bei den neuen Geschäftsmodellen, die da sozusagen ja ganz anders herangehen haben, weil sie da ganz anders sozialisiert sind. Du brauchst, gerade wenn du, sagen wir mal, 20% deines Umsatzes in China machst oder in Asien, auch eben Leute von dort, die ein Stück weit ihre Expertise mit ins Headquarter bringen und dann wieder zurück. Und das alles muss geführt werden, das alles muss gelebt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Viel mehr als früher, wo man die ausländischen Gesellschaften als Satelliten interpretiert hat, wo man dann Karriereförderung der Einheimischen, in Anführungszeichen, die Leute mal für 2 Jahre hingeschickt hat. Sondern ich glaube, die Durchlässigkeit, die hat sich verändert und die muss sich natürlich auch bei uns noch anders verändern.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, was sind die Themen, die Sie so am Horizont sehen, die auf Sie oder auf die Finanzbereiche zukommen?
Ich glaube, generell eine viel stärkere Digitalisierung, eine stärkere Automatisierung, und das hatte ich ja eben schon gestreift. Für uns alle wird die Frage sein, ob wir Juristen sind, ob wir im Finanzwesen arbeiten. In unseren jeweiligen Jobs werden Themen stärker digitalisiert, damit standardisiert, damit automatisiert. Und die große Frage heißt, wie schaffen wir es, die Leute gut auszubilden, die jetzt damit groß werden? Wie kriegen wir es hin, dass die trotz aller Automatisierung noch selber denken, selber auf Punkte kommen und das nicht für granted nehmen, was sozusagen aus den Systemen kommt. Das halte ich für eine ganz große Challenge. Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es immer weniger Junge gibt. Die Überalterung spielt ja auch eine große Rolle in diesen Themen. Man merkt das ja an sich selber, wenn man, wie ich jetzt, die 50 überschritten hat, dass man wirklich hart arbeiten muss, um die Businessmodelle überhaupt noch zu verstehen, um hinterherzukommen und auch ein Stück weit technologisch hinterherzukommen. Und das wird sich ja nicht verändern, das wird ja eher schneller werden, wichtiger werden. Und dieses Bewusstsein auch bei den Älteren reinzukriegen, ist, glaube ich, genauso wichtig wie dieses Thema Ausbildung bei den Jüngeren. Vernetztes Denken, vernetztes eigenständiges Denken zu fördern, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und was mir ja immer besonders am Herzen liegt, ist das Thema Kommunikation. Menschen müssen lernen, nicht nur klug zu sein und Wissen zu haben, sondern es auch nach außen zu bringen. Ja, und das wird, glaube ich, immer wichtiger.
Prima, vielen Dank. Herr Wassenberg, ich habe viel gelernt. Ich finde vor allem in der Tat den Kommunikationsaspekt einen spannenden, weil ich glaube, dass da ein großer Hebel liegt, auch vor allem für den Finanzer oder für den, der ja Zahlen hat, Geschichten in Anführungsstrichen, Stories mit den Zahlen zählen muss und natürlich auch im Blick auf die verschiedene Perspektiven. Also vielen Dank nochmal.
Danke Ihnen, Herr Blomberg.
Das war der Effective Finance Podcast. Mein Name ist Christoph von Blomberg und mein heutiger Gast war Markus Wassenberg.